Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Der Krieg, sagt unser Autor, ist ein Allesfresser. Er droht auch, die Kultur zu verschlingen. Seit Putins Angriff auf die Ukraine gibt es im Westen Debatten über den Umgang mit russischer Kultur und russischen Künstlern. Der Dirigent Theodor Korenzis etwa steht unter Druck, weil er es ablehnt, sich verbal von Putin zu distanzieren und es auf künstlerische Art tut. Wegen zu großer Nähe zum russischen Diktator verlor sein Kollege Valery Gergiev bereits seinen Posten als Leiter der Münchner Philharmoniker. Kürzlich ist auch ein Streit über russische Literatur ausgebrochen. Ukrainische Intellektuelle werfen der westlichen Osteuropa-Forschung vor, sie haben nicht gesehen oder nicht sehen wollen, dass russische Autoren schon seit Jahrhunderten mit imperialem Anspruch auftreten. Uli Hufen ist der Sache nachgegangen.
Kriegszeiten sind auch rhetorisch keine subtilen Zeiten. Der frühere ukrainische Botschafter in Deutschland, Andriy Melnyk, hat das immer wieder demonstriert. Die Schriftstellerin Oksana Zabuschko stellt Melnyk in Sachen rhetorischer Radikalität noch in den Schatten. Zabuschko, geboren 1960 im westukrainischen Lutsk, publizierte vor einigen Wochen in der Londoner Times und später auch in der Neuen Zürcher Zeitung einen Text mit explosiver These.
Der Weg zum Massaker von Butscha führt auch über die russische Literatur.
Zabuschko behauptete, die russische Literatur habe seit Jahrhunderten Anteil an russischer kolonialer Gewalt, an Totalitarismus und Krieg. Sie sei keineswegs europäisch und humanistisch, wie man im Westen glaube. Unmissverständlich rief Zabuschko dazu auf, russische Literatur zu boykottieren.
Es ist höchste Zeit, unsere Bücherregale langen und strengen Blickes durchzusehen.
Oksana Zabuschkos Wortmeldung war vielleicht die radikalste, aber sie war nur eine von vielen. Wie Zabuschko griff auch der Philosoph Wolodymyr Jemolenko in der amerikanischen Zeitschrift Foreign Policy die westliche Osteuropa-Forschung frontal an.
Westliche Universitäten untersuchen den Imperialismus und Orientalismus des westlichen Literaturkanons. Man denkt sofort an Autoren wie Gustave Flaubert, Rudyard Kipling und Joseph Conrad. Aber sie haben ähnliche Züge in der Literatur des weltweit letzten Kolonialreiches fast komplett ignoriert, das einen neuen imperialen Eroberungskrieg führt, während ich dies schreibe.
Nun herrscht seit 5 Monaten Krieg, die Gemüter sind erhitzt, für Grautöne ist wenig Platz. Aber trotzdem, was ist dran an diesen Vorwürfen? Ist die russische Kultur wirklich seit Jahrhunderten ein Motor des russischen Imperialismus? Und interessiert man sich dafür an westlichen Universitäten zu wenig?
Wenn jetzt es darum geht, die russische Literatur als eine imperiale Literatur zu deuten und klarzumachen, warum sie so problematisch ist, die überzeugendsten Beispiele sind nicht zufällig Texte aus der Zeit der Romantik, also aus den 1820er, 30er Jahren, in denen die großen russischen Dichter wie Puschkin, Lermontow dann etwas später in den 30er Jahren, Anfang 40er, sich an der Exotik von neu eroberten Gebieten ergötzt haben.
Professor Jens Herlt unterrichtet slawische Literaturen an der Universität von Fribourg in der Schweiz.
Wenn man diese Texte heute liest, dann sind sie natürlich voll von Orientalismen. Da sind immer irgendwelche fremdländischen Frauen, die entführt werden oder gerettet oder erzogen werden müssen. In diesen Texten wird es eigentlich am deutlichsten. Ich persönlich würde sagen, natürlich kann man das auch bei Dostojewski finden. Dostojewski war, wie man weiß, das ist ja auch alles übersetzt und publiziert, selber in seinen späten Jahren ein Verfechter des Imperiums, der Konstantinopel, Istanbul erobern wollte.
Tatsächlich zielen die ukrainischen Vorwürfe in erster Linie auf Klassiker. Puschkins Poem über die Schlacht von Poltawa oder Lermontows Mziri über einen unbeugsamen georgischen Jungen, der von einem russischen Offizier entführt und in einem Kloster untergebracht wird. Puschkin und Lermontow waren auch persönlich aktiv verwickelt in russische Eroberungen. Puschkin diente von 1820 bis 1824 in der Verwaltung der Ende des 18. Jahrhunderts frisch eroberten Gebiete am Schwarzen Meer, Lermontow als Offizier im Kaukasus. Doch euphorische Ideologen oder Sänger von Zarenherrschaft und Imperium waren beide deshalb keineswegs.
У Пушкина или у Лермонтова или у Льва Толстого можно найти.
Bei Puschkin oder Lermontow oder Tolstoi kann man Texte finden, die Eroberungen romantisieren oder Heldentaten der russischen Armee. Aber es gibt auch direkt entgegengesetzte Texte von denselben Autoren, in denen sie imperiale Generäle, Beamte oder Kriegszüge im Kaukasus oder auf der Krim hart kritisieren. Sie kritisieren auch den inneren Kolonialismus in Russland, der die eigenen Bauern genauso unterdrückte wie die ukrainischen. Die waren ja alle Leibeigene.
Der Kulturwissenschaftler Professor Alexander Etkind, geboren 1960 in St. Petersburg, verließ Russland 1990 und unterrichtet seither an amerikanischen und europäischen Universitäten. Aktuell ist Etkind Senior Fellow am Zukunftskolleg der Universität Konstanz. Zu Etkins bekanntesten Büchern gehört eine Studie über die interne Kolonisierung Russlands und seiner weitgehend analphabetischen Landbevölkerung durch eine kleine adlige Oberschicht. Und diese adlige Oberschicht war keineswegs rein russisch.
Ich erzähle in meinem Buch zum Beispiel von den Grafen Perowski. Das waren Nachkommen eines Kosakenhetmans. Einer von ihnen war Innenminister des russischen Imperiums, ein anderer war Gouverneur der Krim, der dritte half mit, Mittelasien zu erobern. Das waren Ukrainer und sie haben mit großem Enthusiasmus der russisch-imperialen Macht gedient. Aber natürlich, es gab auch Leute wie Taras Schewtschenko, radikale ukrainische Nationalisten, die gegen die russische Herrschaft in der Ukraine protestierten.
Was für Puschkin und das 19. Jahrhundert zutrifft, gilt 150 Jahre später auch für den Literaturnobelpreisträger Josif Brodsky. Es ist kompliziert. Brodsky war ein Kritiker des sowjetischen Staates, er wurde zu Lagerhaft verurteilt und ins Exil gezwungen. Doch 1991 verfasste derselbe Brodsky eine bitterböse satirische Ode. Auf die Unabhängigkeit der Ukraine greift russische Klischees über die angeblich kulturlosen provinziellen Ukrainer auf und gipfelt in einer Beleidigung des ukrainischen Nationaldichters Taras Schewtschenko. Jens Herlt.
Brodsky war zwar ein antisowjetischer Dichter, aber er war kein antiautoritärer Dichter. Brodsky war auch ein Dichter des Imperiums, einfach ein Imperium als eine Größe, auf die man sich beziehen kann. Er war obsessiv interessiert am römischen Imperium. Er hat seine Emigration, auch einen Wechsel des Imperiums, nämlich von der Sowjetunion zum US-amerikanischen Imperium, verstanden. Und es war klar, dass mit der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine Russland etwas von diesem imperialen Charakter verlieren würde.
Josif Brodsky liebte und mystifizierte die russische Sprache. Gut möglich, dass er die 1991 absehbare Zerstörung des imperialen Sprach- und Kulturraums bedauert hat. Dass seine Ode auf die Unabhängigkeit der Ukraine eine Entgleisung war, wusste Brodsky aber wohl auch selbst. Er hat sie nie offiziell veröffentlicht. Puschkin und Brodsky markieren beinahe 200 Jahre russischer Literaturgeschichte. Es versteht sich, dass in diesen 200 Jahren genug problematische Texte geschrieben wurden, die man heute gut mit dem Besteck postkolonialer Kritik sezieren kann. Doch abgesehen von der zweifelhaften Bedeutung dieser Texte für den aktuellen Krieg, ist das wirklich so unerforscht, wie jetzt behauptet wird? Alexander Etkind.
Peter der Große hat Russland 1725 zum Imperium erklärt und bis 1917 hieß das Land so. Also es ist keine Neuigkeit, dass Russland ein Imperium war.
Dasselbe gilt für die Sowjetunion. Niemand bestreitet ernsthaft, dass das Land ein Imperium war, auch wenn der Begriff offiziell nicht verwendet wurde.
Wissenschaftler beschäftigen sich seit Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten mit dem imperialen Charakter der russischen Kultur und Politik, der russischen Zivilisation. Aber wegen des Krieges gegen die Ukraine gibt es jetzt eine neue Generation von Journalisten und Kritikern, vor allem natürlich Ukrainer, für die es offenbar eine große Neuigkeit ist, dass Russland ein Imperium ist.
Jens Herlt sieht das ähnlich. Es fehlt keineswegs ein Bewusstsein dafür, dass die russische Literatur die Literatur eines Imperiums ist. Es fehlt auch nicht an einschlägiger Forschung. Auch in der Slawistik sind postkoloniale Themen durchaus angesagt. Allerdings,
man muss natürlich auch sehen, wie bricht sich das dann durch in den Institutionen, die heutzutage Slawistik machen. Und wenn man sich dann mal umschaut und schaut, wie viele Orte es in der Bundesrepublik gibt, an denen etwa man ukrainische Literatur studieren kann, unterrichtet von einer Person, die sich damit wirklich auskennt, dann ist das sehr dürftig.
Unter diesem Blickwinkel betrachtet, haben die aktuellen ukrainischen Vorwürfe durchaus ihre Berechtigung. Seit 1991 wurden der Osteuropa-Forschung überall in Deutschland die Mittel drastisch gekürzt. Institute wurden verkleinert oder abgewickelt, Lehrstühle nicht mehr besetzt. Expertise, die heute fehlt. Das betrifft speziell die Ukraine, ihre Kultur und Sprache. Es betrifft aber auch die ebenso widersprüchlichen wie fruchtbaren Beziehungen, die Russland und die Ukraine über Jahrhunderte verbanden. Beziehungen, die gerade brutal und vielleicht endgültig gekappt werden.